kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen zu Folge 126 im großen Bild. Endlich wieder mit Robert Halver. Es wird höchste Zeit, dass wir die Großwetterlage erörtern. Denn Robert Halver kommt wohlerholt aus dem USA-Urlaub zurück und kann uns sagen, wer der nächste US-Präsident wird oder die nächste US-Präsidentin. Wir haben zu besprechen, inwieweit die Rückabwicklung japanischer Yen-Carry-Trades Auswirkungen hat. Die bleiben, nachdem die Zinserhöhungen in Japan für Irritationen gesorgt haben, nachdem die US-Konjunktur auf einen enttäuschenden Pfad und Aussichtsblick gerückt ist und nachdem sich die Margen im Bereich der KI schlechter entwickelt haben in der Berichtssaison als erwartet und jetzt viele Investitionen in diesem Bereich in Frage gestellt werden. Nachdem nun die glorreichen Sieben und ihre großen und kleinen Brüder ein bisschen in die zweite Reihe rücken, ist die große Frage, was sind denn für Stockpicker jetzt Optionen? Welche Felder sind spannend? Was finden wir im Value-Bereich, im Bereich der Small- und Mid-Caps? Auch das erörtern wir. Wir besprechen, nachdem wir nun als europäische Investoren uns in diesen Bereichen investieren und vielleicht ein bisschen enttäuscht sind von den Wachstumsaussichten in Europa, vornehmlich in die USA diversifizieren, welche anderen Regionen es denn noch gibt. Also was kommt denn eigentlich nach den beiden großen westlichen Regionen? Müssen wir den globalen Süden, müssen wir da zwischen Gut und Böse unterscheiden? Und inwieweit spielt Geopolitik hier eine große Rolle? Was ist aktuell davon zu halten, was in Russland passiert? Das muss man jetzt so sagen. Und was in und um Israel zu erwarten ist? Und all das besprechen wir und es wird ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen dazu. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns dringend und behalten Sie uns die Treue. Wir werden weiterhin alle aktuellen Themen besprechen. Bevor wir aber jetzt zu Robert Halver gehen, möchte ich ein paar eigene Beobachtungen einbringen, die sich auf das Halbjahr 2024 beziehen. Denn wir hatten Reporting-Saison und es war festzustellen, dass im Anleihenbereich generell wenig zu verdienen war. Der Anleihenmarkt hat bis zum Halbjahr einen Dornröschenschlaf gefristet und ist erst im Prinzip nach der Rede von Jerome Powell um die Jahreshälfte, ich glaube am 2. Juli aufgewacht. Die Aktien haben in den einzelnen Portfolios der diskretionären, aktiven, intellektuell entscheidenden Vermögenshalter sehr, sehr unterschiedlich abgeschnitten. Da haben wir Performance-Daten auf den Aktienbereich zwischen 6% und 19% gesehen. Also weiterhin ein Riesenunterschied für ein halbes Jahr, eine Wahnsinnszahl. Und die große Frage war, was waren jetzt eigentlich die Faktoren, die ein Portfolio erfolgreich gemacht haben im ersten Halbjahr? Und das müssen wir in den Kontext setzen, inwieweit Vermögensverwalter auf die erdrutschartigen Rückabwicklungen dieser Carry Trades und all der Gründe dafür reagiert haben. Doch zunächst mal, was waren die Gründe für die starken Portfolios? Natürlich war es weiterhin eher auf Wachstumsunternehmen zu setzen. Es war im ersten Quartal vor allen Dingen eine Rallye der Namen, im zweiten Quartal eher eine strukturelle Rallye, nämlich wenn man auf strukturelles Wachstum gesetzt hat und da nicht nur bei den ganz großen Unternehmen dabei war, sondern eben auch bei anderen, die dann eben neu entdeckt worden sind. Und es gab auch wachstumsstarke Portfolios, die nicht reüssiert haben, weil diese Unternehmen eben in allen Portfolios drin waren und eben nicht neu entdeckt worden sind. Also gab es auch zwischen den großen wachstumsstarken Aktien große Unterschiede und auch viele gefallene Engel und viele Enttäuschungen, aber auch viele große Überraschungen. Und es war eben nicht davon abhängig, ob man jetzt so eine wahnsinnig gute Outperformance hatte, ob man von diesen großen Überraschungstiteln, die im ersten halben Jahr reüssierten, wie Nvidia etc., investiert war. Eigentlich ist ein intellektuelles, diskretionäres Portfolio darauf ausgerichtet, dass man eben breit streut und sich eben von diesen einzelnen Namen nicht abhängig macht. Man hat nämlich gesehen, dass die Portfolios, die relativ konzentriert sind, die 20 bis 28 Aktientitel im Portfolio haben, sehr anfällig dafür waren. Ja, es gab also einen großen genossenschaftlichen Anbieter, der im ersten Halbjahr total enttäuscht hat auf der Aktienseite, der im letzten Jahr sehr gut war. Aber das war das Stockpicking, das dann eben nicht funktioniert hat, weil das Stockpicking sich so ein bisschen von dieser strukturellen Frage, will ich Wachstum, das sich über das strukturelle volkswirtschaftliche Wachstum hinaus entwickelt, stärker investieren oder entscheide ich mich dafür, irgendwelche Unternehmensgeschichten zu investieren, die vielleicht mal durch irgendwelche Einschätzungen am Kapitalmarkt großen Gegenwind erfahren. So, und jetzt die zweite Ebene, wenn diese so unterschiedlich performenden Portfolios in so ein Gewitter kommen, wie diese Rückabwicklung der Carry Trades in Japan, aus diesen genannten verschiedenen Gründen, die ich mit Robert Halver auch thematisieren darf, dann kann man mal messen, und genau das tue ich jetzt in den nächsten Tagen, wie weit die Portfolios vom 30.06. bis zum 5. August sich entwickelt haben. Das war der Tiefpunkt dieses Gewitters, und dann zum 15.08., das war vor ein paar Tagen. Und man wird sehen, und das ist die bisherige Feststellung, dass die meisten Vermögensverwalter, genauso übrigens auch wie die ETFs, der schlauen ETF-Füchse, sich gar nicht angepasst haben. Das heißt, die Vermögensverwalter haben auf diese Entwicklung erstmal kaum reagiert, kaum eingegriffen, kaum Verkäufe, kaum Umschichtung vorgenommen. Und wer will es ihnen verdenken? Es ist ja auch schwierig und wahrscheinlich hochgefährlich, wenn man vorher eine gute Idee hatte über ein Portfolio, die dann im Zuge eines solchen Gewitters und mitten in einem solchen Gewitter zu ändern. Das werden wir analysieren und davon werde ich beim nächsten Mal berichten und bin selbst schon sehr gespannt, inwieweit Portfolios im Prinzip gezeigt haben, wie sie nach einem sehr performanten ersten Halbjahr anfällig waren auf genau diese Gewitter. Und was ich durch die Berichtssaison eben schon weiß, ist, dass die Reagibilität der einzelnen Portfolios auf dieses Gewitter auch sehr, sehr unterschiedlich war. Und auch das wieder aus ganz bestimmten Gründen, die ich beim nächsten Mal versuche zu analysieren. Jetzt geht es aber zu Robert Halver. Viel Spaß dabei, machen Sie reiche Beute. Und wie gesagt, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und abonnieren Sie uns. Und ganz herzlich willkommen zurück, Robert Halver im großen Bild. Lieber Herr Halver, Sie kommen aus dem Urlaub zurück. Ich begrüße Sie.
Ich begrüße Sie auch. War schön in Amerika, New York und Florida. Wir werden wahrscheinlich drüber sprechen.
Genau, ich freue mich, dass Sie für uns Field Research machen, dass Sie für uns extra dort Urlaub machen und analysieren, was es mit der Konjunkturbefürchtung in den USA auf sich hat, wer der nächste amerikanische Präsident wird oder die Präsidentin. Ich freue mich drauf. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass in Ihrer Abwesenheit an den Märkten mal ein großer Schock entstanden ist. Und Sie sind lange dabei. Ich schätze jetzt mal so 4, 4,5 Jahrzehnte interessieren Sie sich für die Börse und analysieren die schon. Und das, was Sie gesehen haben, das war für sich sicherlich in der Mechanik nichts Neues. Nämlich diese Rückabwicklung von Carry Trades in Japan auf der Grundlage von Nachrichten aus den USA, Konjunktursorgen, gleichzeitig die Zinserhöhung in Japan. Vielleicht können Sie auch, nachdem sich die Gewitterwolken da ein bisschen verzogen haben, vielleicht auch nur vorübergehend, vielleicht ganz, mal einordnen, Herr Halver, wie das so im Kontext Ihrer Erfahrung mit solchen Carry-Trades-Schocks, solchen erdrutschartigen Bewegungen an den Kapitalmärkten einzuordnen ist. War das wirklich sowas richtig Schlimmes? War das wirklich etwas, was diese lineare Entwicklung und diese Outperformance von Technologieunternehmen und diese schöne Wette auf den sich aufklärenden und auffriemelnden japanischen Aktienmarkt unterbricht und jetzt sozusagen uns in eine ganz neue Ära führt?
Ja, zuerst mal vielen Dank, Herr Hermes, dass Sie mich jetzt zum Grandpa Moses der Analyse gemacht haben. Ja, okay, wunderbar. Nein, wenn sowas passiert, das gehört dazu. Und es war überfällig, das hatten wir auch mal besprochen, dass auch mal Luft rausgelassen werden muss. Natürlich, dass da Carry Trades aufgelöst werden, dass also das günstige Refinanzieren in Japan und damit weltweit anzulegen, dass es auch mal in die andere Richtung geht, war auch klar. Die Japaner haben aber gemerkt, sie können nicht so strikt ihre Zinsen erhöhen, weil es eben dann auch ihre eigenen Wirtschaft schädigt. Japan ist ja überschuldet, das ist ja schon biblisch, was sie da an Verschuldungsausmaß haben. Und sie haben kapiert, oh, da brennt ja wirklich weltweit was an. Das haben sie, glaube ich, verstanden. Sie werden jetzt sehr vorsichtig agieren, dass das sich nicht weiter fortsetzt. Und die Märkte scheinen dem auch zu glauben. Das Thema Rezession, klar, in Amerika, es läuft nicht mehr so gut, wie es gelaufen ist, aber es ist immer noch stabil, relativ stabil. Und wir haben ja immer ein Haltenetz, ja, ein Auffangnetz. Wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte. Wir haben die US-Notenbank, sie wird ohnehin, wie ich finde, in diesem Jahr dreimal die Zinsen senken. Wenn es nötig sein sollte, auch einen großen Zinsschritt nach unten machen, um 50 Basispunkte. Das hilft natürlich definitiv der Konjunktur. Dann haben wir natürlich das Thema Harris oder Trump. Das ist auch sehr klar. In Amerika ist man davon ausgegangen, ja, wer hat es mal ein Kabarettist gesagt, dass im Wettkampf zwischen einer Mumie und einem, naja, ich sag's mal, einem Boxer, Preisboxer, der Preisboxer wahrscheinlich gewinnen wird. Mit Frau Harris hat sich das etwas ausbalanciert, weil es ja ein massiver Hype im Augenblick ist. Aber wenn eben nicht mehr so klar ist für die Börsen, für Wall Street, dass ein Herr Trump dann, hätte ich fast Kanzler gesagt, nein, natürlich US-Präsident wird, dann wird das ein bisschen vorsichtiger gesehen, auch mit den Aktienmärkten. Was ist mit den Liberalisierungen, mit den Steuersenkungen, die ja versprochen worden sind? Da war man etwas enttäuscht, aber wir wissen alle, Wahlkampf ist was anderes wie dann das Ende, was dann stattfinden wird. Egal wie Amerika regiert, ob Frau Harris oder Herr Trump, die werden was für die amerikanische Wirtschaft tun und das kommt den Aktienmärkten zugute. Von daher kurz zusammengefasst, das war mal eine Bereinigung und ich weiß, am 5. August, ich war im Urlaub, hat man natürlich dann auch Anrufe bekommen, die habe ich da nicht angenommen, Urlaub ist Urlaub, aber ich habe mich natürlich damit beschäftigt zum Leidwesen meiner Frau, aber okay, anderes Thema.
Ja, Sie haben mich 7-mal weggedrückt. Nein, Spaß beiseite, ich weiß nicht.
Nein, das nicht, aber das gehört dazu, das gehört zum Spiel dazu, aber wenn dann da gibt es ja immer die Leute, die meinen, jetzt ist aber hier klar, jetzt kommt die Realität zurück, jetzt brechen die Märkte zusammen. Nein, es ist nicht der Fall, der Markt ist immer noch grundsätzlich positiv gestimmt.
Und jetzt haben wir ganz viele Themen schon angerissen und ich würde mal gerne ein bisschen nach und nach abarbeiten, was Sie gesagt haben. Bleiben wir mal beim Präsidentschaftswahlkampf, weil es so unterhaltsam ist, gerade aus europäischer Sicht. Wir waren ja, als die beiden Altkandidaten, das kann man ja wörtlich so nehmen, noch im Rennen waren, immer ganz klar, wer hier gut, wer hier böse ist. Wir Deutschen sind da ja ganz klar und eindeutig und ticken so und brauchen dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und jetzt ist das aufgebrochen. Und die Medienberichterstattung, das können Sie vielleicht anders beobachten, hat dann von Anfang an von so einer großen Kamala Harris-Euphorie berichtet. Ich habe in den Umfragen aber zunächst mal Donald Trump irgendwie 4% vorne gesehen. Das war ein amerikanisches Umfrageinstitut und da gab es einige Staaten, denen sich das so ein bisschen angenähert hat. Und eigentlich, glaube ich, können wir das gar nicht richtig beurteilen. Am Ende des Tages geht es um Swing States für Kamala Harris und Donald Trump. Wie ist denn Ihre Beobachtung? Also hat denn die amerikanische Öffentlichkeit, die amerikanische Medienlandschaft genauso eine Euphorie entwickelt in Bezug auf Kamala Harris, die ja jetzt, ich sag mal, 3,5 Jahre lang fast unsichtbar war, zumindest aus der europäischen Brille?
Ja, man sagt immer so schön, neue Besen kehren gut. Wir haben im Augenblick eine Euphorie. Da gibt es eine Kandidatin, die eben dann reden kann, die auch lächelt. Klar, mit dem Lächeln kann man für jede Zahnpasta-Firma Werbung machen. Ja,
ist auch, das haben Sie auch schon über Barack Obama gesagt.
Ja, sie kommt also sehr positiv rüber. Das ist ganz klar und ist ja faszinierend. Ich habe ja Freunde, Bekannte in New York und Florida. Und New York, die Bekannten sind im Fell gefärbte Demokraten. In Florida im Fell gefärbte Republikaner. Herrlich zu sehen, ja, gespaltene Gesellschaft, ganz klar. Auch in Fernsehprogrammen Fox, wir wissen das, eher natürlich Republikaner nah, dann eben andere Sender, die auf demokratischer Ebene sind, ja, Man muss den Hype jetzt vorübergehen lassen, denn Frau Harris hat noch nicht, wie ich finde, klar gesagt, für was sie steht. Sie ist noch ein weißes Blatt, ein unbelecktes Blatt, und da wissen wir noch nicht, was kommt. Ist ja auch so, dass sicherlich bis zum Demokratischen Parteikonvent diese Euphorie anhält, aber dann wird es ja doch nivellieren. Da wird man gucken, um was geht's denn jetzt? Wir wissen ganz klar, Frau Harris ist natürlich mehr für mehr Sozialleistungen, für eher Steuererhöhungen, das muss da irgendwie finanziert werden, eher für Regulierungen, das gefällt den Märkten sicherlich grundsätzlich nicht, wenn Trump ja das andere Extrem dann ist. Das wird sie so vielleicht auch gar nicht durchsetzen können, wenn sie gewählt würde, aber naja, es ist spannend in der Tat zu sehen, aber was man immer gerade aus deutscher Sicht sehen muss, die Deutschen, sie haben vollkommen recht, wir denken ja immer in Moral. Kontexten, ja. Aber die Amerikaner, wo habe ich es liegen, mein Portemonnaie ist es, die Amerikaner denken natürlich auch gerne hier mit dem Portemonnaie und sagen, was heißt das denn jetzt für mich, ja. Und das muss man den Deutschen immer wieder sehr klar sagen. Wenn Frau Harris Präsidentin wird, soll sich bitte niemand einbilden, dass dann die alte transatlantische Freundschaft wieder aufgewärmt wird. Amerika wird weiterhin America First machen. Das ist auch die aktuelle Regierung, wo sie ja Vizepräsidentin ist, wo sie sicherlich kaum in Erscheinung getreten ist, das auch gemacht hat. Nur lächeln und freundlich sein ändert ja nicht die Beweggründe. Amerika denkt zunächst mal nur an sich, eindeutig nur an sich. Und wir sind in Europa, das muss man immer wieder sagen, geopolitisch nicht mehr interessant. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal erläutert. In den 80er Jahren, also es war toll, ja, wie ich das miterlebt habe. Wir durften alles, weil wir wichtig waren. Wir sind es heute eben nicht mehr. Und von daher muss niemand in der Politik in Deutschland sagen, das wird dann so toll werden. Es kann sein, dass etwas überlegter ist und planbarer ist als jemand wie Trump, der gerne aus der Hüfte schießt. Aber dass wir nicht dran vorbeikommen, unsere Hausaufgaben zu machen, ist ganz klar. Und in Amerika, ja, die Wirtschaft wird ein Soft Landing weiterhin bekommen, davon bin ich überzeugt. Ich glaube aber, die Fed wird nachhelfen und so weiter und das Ganze mit Zinssenkungen dann auch sicherlich ergänzen. Was mich natürlich auch gewissermaßen stört, dass in Amerika die zwei Sätze noch, dass Herr Trump natürlich gefragt werden möchte in der Zinspolitik, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber man darf nicht vergessen, bei den Demokraten gibt es auch große Anhänger der New Monetary Theory nach dem Motto, die Notenbank ist eigentlich nur der Erfüllungsgehilfe des Staates. Der Staat finanziert, der Staat gibt aus und die Notenbank finanziert, das ist nicht positiv, das führt nur zu mehr Inflation. Ja, und man könnte fast sagen, zu mehr Planwirtschaft.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ja die Zukunft. Also wenn man mal sozusagen Geldpolitik und Geopolitik gemeinsam nach vorne denkt und auch sozusagen den Aufstieg des globalen Südens, dann hat der globale Westen als Ganzer, aber Europa und USA getrennt, ja gar keine andere Möglichkeit, als sozusagen ihre geringen Wirtschaftswachstumsraten, die sich jetzt gegen den globalen Süden irgendwie 2, 2,5, 3% niedriger ausnehmen, gar keine Chance, als seine Wirtschaft auf diese Weise anzuschieben. Und auch wenn wir jetzt mal mit dem Schuldenkauf durch die Notenbanken pausieren, ist ja alles ganz nett. Aber meine Befürchtung ist, wir kommen ja gar nicht drum rum. Das wird ja eine klare Zukunft sein.
Ja, ich hoffe, dass es nicht so kommt. Also wenn es dann nur geht, die EZB bei uns und in Amerika die Fed einzusetzen, um die Wirtschaft zu stabilisieren, führt das nur zu mehr Inflation. Nein, der Weg muss ganz klar sein, das machen die Amerikaner auch. Man muss alles dafür tun, den Wirtschaftsstandort auf Vordermann zu bringen. Das kann man auch gerne mit Schulden machen zunächst einmal, weil es gute Schulden sind. Das haben wir auch hier oft genug besprochen. Das sollte Europa und Deutschland auch machen. Allerdings, das muss ich sehr klar sagen, da nehme ich auch ein Blatt vor den Mund, das ist ja in den letzten Jahren auch bei der Vorgängerregierung nicht unbedingt umgesetzt worden. Da hat man ja mehr so einen Laissez-faire-Kurs gefahren, wir verwalten, ja, aber wir gestalten nicht, weil gestalten tut auch schon mal weh, Reformen tun weh. So ist es eben. Und wenn im Augenblick jemand in der Regierung in Deutschland der Meinung ist, sie hätten viel geschafft, kann ich nur sagen, wir haben es. Die Legalisierung von Cannabis scheint sich auszuzahlen. Das muss man so eindeutig sagen. Ja. Nein, da ist wenig geschafft worden. Und was auch ganz schlimm ist, Sie sprechen vom globalen Süden. Ja, die werden stärker. Das hat man auch bei Olympia gesehen jetzt in Paris. Aber ich kann dir nicht die Schuld dafür geben. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ich kann auch nicht meine Badehose dafür verantwortlich machen, dass ich nicht schwimmen kann. Ja, das geht nicht. Ich muss die eigenen Hausaufgaben machen. Und die Lösung, die EZB bei uns einzusetzen, noch einmal, das ist ein fataler Weg. Es führt nur zu Inflation. Inflation frisst insbesondere den Mittelstand auf.
Herr Halver, lassen Sie uns das Wetter abschließen, wenn Sie mögen. Ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten 24 Monate wieder Schuldenkäufe durch die EZB und durch die FED sehen. Oder sagen wir mal, ich weiche die Wette insofern auf, dass ich sage, eines der beiden Institute wird wieder Schulden kaufen.
Ja,
24 Monate.
Da brauche ich gar nicht mit Ihnen zu wetten, weil wir dieselbe Meinung haben. Ich glaube schon, dass das grundsätzlich immer eine Sache sein wird. Ist nur die Frage, kauft man die Schulden auf, die dazu verwendet werden, die Wirtschaft vordermann zu bringen, oder kauft man die Schulden auf, die dazu verwendet werden, das Füllhorn des Staates auszuschütten? Darüber könnte man wetten. Ich hoffe, gerade wie die politische Entwicklung bei uns in Europa, in Deutschland ist, dass wir das nicht machen werden. Aber mit Blick nach Frankreich, da kann man schon Bedenken haben. Also wenn man da natürlich Figuren hat, die der Meinung sind, ja, wir müssen etwas mehr Sozialismus wagen, dann gefällt mir das nicht. Und der Sozialismus setzt immer gerne die Notenbank ein. Und Frankreich ist natürlich da schon ein veritabler, valider Posten.
Lassen Sie uns mal kurz noch in den USA bleiben beim Wahlkampf. Es gibt sicherlich drei Themen, die da dominant sind. Das erste haben Sie genannt, das ist das Wohlergehen und die Konsumfreude der Amerikaner und das Wohlergehen der Unternehmen. Ich glaube, da wird unter beiden Präsidentschaftskandidaten alles getan werden. Die große Frage ist bei diesem ersten Thema, zu welchen Neuverschuldungen. Wir haben aus den beiden Nomics große Schuldenpakete, große Budgetdefizite. Das ist nie diskutiert worden. Und das ist das zweite Thema. Also wie geht man denn mit der Haushaltsdisziplin künftig um? Wir kommen aus Defiziten wie zu Kriegszeiten, -8, -6%. Und keiner traut sich, das Thema wirklich anzusprechen, weil Kamala Harris auf der Seite steht, die das mit verursacht und entschieden hat. Donald Trump steht auf der anderen Seite und würde, glaube ich, in gleichem Maße gerne weiterhin Schulden machen. Denn auch er will ja seine Politik finanzieren und anschieben. Und das dritte Thema ist tatsächlich, wie sich die USA gegen den globalen Süden oder gegen China positionieren. Und auch das habe ich jetzt bei all dem Geplapper um Golfhandicaps und andere Dinge, die in diesem sogenannten Rededuell thematisiert worden sind, überhaupt nicht gehört. Ich sehe keine Vision, wie sie den Amerikanern, nicht für den Präsidenten, wie sie den Amerikanern verkauft wird und erklärt wird, wie man sich in den USA gegen diesen globalen Süden, der sicherlich nicht freundlich gestimmt ist, positionieren möchte. Der globale Süden will sich unabhängig machen vom Dollar, von dem Einfluss der USA. Das wird ihm auch Stück für Stück immer besser gelingen. Das ist auch erstmal kein feindseliger Akt, aber trotzdem ist es ein Bedeutungsverlust für Europa und die USA, und das wird aus meiner Sicht nicht richtig thematisiert. Aber vielleicht haben Sie da andere Dinge beobachtet in den USA.
Also zuerst mal zwei Dinge zur Schuldenthematik. Es werden weiter hemmungslos Schulden gemacht. Müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Wie gesagt, die Republikaner mehr für die wirtschaftsstandortliche Qualitäten, Steuersenkungen, Liberalisierungen, auf der Harris-Seite dann eben auch mehr Sozialleistungen, wobei sie auch sicherlich den Mittelstand fördern wird. Aber Schulden werden einfach gemacht. Aus der Nummer kommen wir auch nicht mehr raus. Machen uns damit nichts vor. Aber auch wenn ich langweilig bin, nochmal wichtig, Schulden machen für Standortfaktoren ist in Ordnung, der Rest ist nicht in Ordnung. Dann eben die Politik in den globalen Süden. Naja, die Amerikaner werden auch unter einer Kamala Harris, genauso wie es Trump machen würde, China weiterhin versuchen, in die Ecke zu drängen. Und das scheint ja auch in gewissem Maße auch zu gelingen. Wenn man die letzten Daten jetzt genauer schaut, wohl wissen, dass die immer noch geschönt sind, das muss man dazu sagen, die Chinesen sind ja nicht offen, dann ist die Binnenkultur dramatisch schlecht, der Immobilienmarkt ist dramatisch schlecht immer noch. Die Industrieproduktion ist zwar hoch, aber es wird, wie ich finde, mehr produziert, als vielleicht nachgefragt wird, was immer Deflationstendenzen dann hat, was nicht gut ist. Das geht auf die Gewinnmargen der Unternehmen, das ist nicht positiv. Ja. Wir sehen, dass die chinesischen Banken im Augenblick mit Russland immer weniger Geschäfte machen, weil sie Angst vor den amerikanischen Sanktionen haben. Also die Amerikaner sind immer noch so stark, dass sie die Chinesen da auch etwas klein halten können. Mit dem anderen großen Land, mit Indien, machen die Amerikaner mittlerweile auf einer platonischen Beziehungsebene gute Geschäfte. Beide mögen sich nicht unbedingt jetzt, ja, dass man in ewiger Liebe wie Romeo und Julia dasteht, aber sie handhaben das einfach pragmatischer, nicht ideologisch, ja. Und deshalb wird ja auch von Amerika Indien immer so ein bisschen aufgebaut als so der Counterpart, ja, der gegen die Chinesen, dass die nicht so stark werden, und das scheint immer mehr zu gelingen. Also den Amerikanern gelingt das, ja, und das wird auch die amerikanische Volkswirtschaft, die ja mit Hightech vorne ist, machen wir uns ganz klar, die sich reindustrialisieren wird. Auch das wird wichtig sein. Ja. Wir haben nicht die Kostenvorteile von China, das müssen wir auch sehr klar sagen, aber ein Know-how ist schon vorhanden und sie setzen ja, wie gesagt, brutal auf Hightech, und das können sie auch, das sehen wir ja auch, haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, und dann muss man sich vor China nicht verstecken, im Gegenteil, da sind sie ganz klar vorn. Also da muss ich für Amerika keine große Angst haben, dass das funktioniert. Sie sind auch im Bereich der Verteidigung, in der eigenen Energieversorgung, gut, wird man Fracking bei Kamala Harris nicht so ansiedeln können, bei Trump ist auch klar, aber sie sind grundsätzlich gut aufgestellt. Also sie haben alles, was sie brauchen. Ja? Und wenn ich das auch mal sagen darf, mit Blick auf Olympia, das Leistungsprinzip ist auch sehr wichtig. Die Amerikaner sind knapp von Chinesen. Ja? Und die Chinesen, okay, die werden natürlich auch gefördert, aber jetzt eben die Konsequenz, wenn man das Leistungsprinzip eben hat, kann man auch gewinnen. Aber nochmal Blick auf Europa, wenn wir das nicht so machen, muss man sich nicht wundern, wenn eben auch in puncto Medaillenausbeute, ja, was für mich eben auch dann auch der quasi so das Beispiel für eine mangelnde Leistungsbereitschaft in Deutschland mittlerweile ist, nicht funktioniert. Aber um Amerika müssen wir uns keine Gedanken machen, und die Amerikaner, also sie haben, wie ich finde, eine durchaus gute Zukunft. Das Land ist gespalten, müssen wir nicht drüber reden, aber sie kommen da relativ gut raus.
Was sozusagen die Positionierung gegen globalen Süden angeht, glaube ich, dass diese harten Maßnahmen, die ja auch unter Joe Biden durchgeführt werden wurden, Donald Trump war da eher laut, aber gar nicht so richtig gefährlich, wie beispielsweise dieser Chips Act, dazu führen, dass der globale Süden sich natürlich immer stärker darum bemüht, sich unabhängig zu machen vor amerikanischen Sanktionen oder solchen unfreundlichen Attacken. Also ich glaube schon, dass man das sehr genau beobachten muss und dass sich da die Spaltung weiter fortsetzt und die vielleicht auch wirtschaftlich oder ökonomisch gar nicht so feindlich gesinnt sein muss, sondern es ist einfach eine ganz normale Entwicklung, wenn sich da so zwei Supermächte gegenüberstehen. Und moralisch kann das auch sehr bereinigend sein, wenn man selber das bessere und moralischere Wirtschaftssystem haben möchte, dann passiert vielleicht sowas wie die Finanzkrise 2007, 2008 dann nicht mehr in dem Maße im globalen Westen. Wir werden es sehen.
Haben wir noch eine Anmerkung? Natürlich, das muss man auch mal klar sehen. Der globale Süden hält ja nicht zusammen. Also man muss immer sich davor hüten zu sagen, das ist die Musketiere, die zusammenhalten. Nein, das kann man komplett vergessen. Die Chinesen versuchen da die Führungsmacht im globalen Süden zu sein. Die Inder wollen das nicht. Die Brasilianer wollen das im Grunde genommen auch nicht. Auch die denken pragmatisch. Auch die denken Richtung Amerika. Ja, also wo man da Geschäfte machen kann. Das wird schon geschickt von amerikanischer Seite gemacht. Muss man sehr klar erkennen. Also von daher wäre nur noch zu wünschen, dass der globale Westen Transatlantik zusammenhält. Da sehe ich aber Probleme. Aber für Amerika sehe ich das nicht negativ.
Auch Saudi-Arabien oder das NATO-Mitglied Türkei haben ja da ihre eigene Agenda. Und Indien, Sie sagten es richtigerweise, wird sich da auch nirgendwo einfach unterhaken lassen. Aber auch das ist ja gut und das kann ja nur gesund sein. Und je mehr Gesprächspartner man hat und je multilateraler die Welt wird, desto sicherer wird sie vielleicht auch. Hoffentlich. Sie haben Europa angesprochen und da möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil so viel in der Welt passiert ist und niemand über Europa spricht. Europa darbt so vor sich hin mit Wachstumsraten in diesem Jahr von 0,7%. Nächstes Jahr wird es dann vielleicht ein bisschen besser. Wir haben jetzt bei europäischen Unternehmen in der aktuellen Berichtssaison zum Halbjahr gesehen, dass die Umsatzentwicklung der europäischen Unternehmen 60% positiv überrascht haben. Das ist schon mal gut. Also ein bisschen was passiert ja. Es gab ja so ein paar positive Überraschungen auf der volkswirtschaftlichen Ebene in Europa. Gegenwinde waren die Wahl in Frankreich. Wir haben jetzt Wahlen in Ostdeutschland. Jeder weiß, was da gesehen wird, was befürchtet wird. Ähnlich skeptisch durch Anleger wahrscheinlich beobachtet wie in Frankreich. Was ist Ihre Einschätzung? Also wann reden wir nochmal über Europa als attraktiver Anlagestandort? Wann kommen auch die Small- und Mid-Caps in Deutschland und in Europa wieder aus dem Quark, was die Kursentwicklung angeht? Denn ich glaube, die leiden immer noch darunter, dass es eben ihre großen Brüder geschafft haben, Produktionsstandorte aus Europa rauszuverlagern, weil sie eben unter vielen politischen Maßnahmen gelitten haben und sich in das gelobte Land der USA verabschiedet haben mit Produktionskapazitäten. Welche Perspektive haben wir da für Europa?
Ja, Sie haben es angesprochen. Deutsche europäische Unternehmen sind ja gar nicht schlecht, im Gegenteil. Nicht im Hightech-Bereich, da sind wir schwach aufgestellt, aber im zyklischen Bereich sind wir nach wie vor super aufgestellt, wir haben tolle Unternehmen. Sie verlassen eben immer gerne mal Europa, das muss man sehr klar erkennen. Wenn also ihre Talente woanders dann versuchen zu erfüllen, damit sind sie immer noch in Europa natürlich auf den Kurszetteln vorhanden oder in Deutschland an den Börsen notiert, aber natürlich erwirtschaften sie immer mehr ihre Umsätze und Gewinne außerhalb Europas, nicht nur Deutschlands. Das ist eine positive Entwicklung für die Unternehmen, für uns aber in Europa natürlich negativ. Und sie sprechen die Wahlen an. Naja, wer möchte denn, kann man ja sagen, in Frankreich jetzt großartig neu investieren, wenn man nicht weiß, wie eine Regierung aussieht, wenn man da links und rechts, die will man ja beide grundsätzlich nicht haben, die Mitte aber geschmolzen ist, das ist jetzt Unsicherheiten, da investiert man nicht gerne. Dann sagt man, dann gehen wir direkt nach Amerika. Wir sehen auch, dass in Frankreich viele auch Luxushersteller gerne im Ausland investieren. Wahlen in Deutschland, ja, klare Regierungsunfähigkeit, also die Unfähigkeit, Regierungskoalitionen zu bilden, die auch ideologisch nicht zusammenpassen, wenn es denn passiert. Ja, das sind also Unsicherheitsfaktoren. Also bleibt es ja nur, das haben wir eben angesprochen, nur bei der einen Lösung, den Menschen zu erklären, passt mal auf, jetzt müssen wir mal 7 Jahre richtig ranklotzen. So geht es nicht mehr weiter. Was wollen wir denn? Und das, ich glaube auch, das kann man den Menschen vermitteln, wenn das klar gemacht wird und wenn dann auch mal zusammengehalten wird. Aber wenn wir das nicht wieder schaffen sollten, dann wird dieser, und also Standortqualität in Europa und Deutschland wieder so hinzubekommen, dass es zumindest deutlich besser wird, dann wird dieser Exodus von Unternehmen weitergehen. Das ist ja kein Rutsch, aber es ist so ein schleichender Prozess, aber da fallen Arbeitsplätze weg. Das ist einfach nur mal so, ja. Und da können wir stundenlang drüber reden, haben es die Zeit aber nicht, was gemacht werden müsste, aber Bürokratieabbau, planwirtschaftliche Effekte weglassen, die Steuern müssen runter, wir brauchen Sonderabschreibungen, so kann man viele Dinge auch machen. Dafür kann man auch nochmal neue Schulden machen, wenn es um die Standortqualitäten geht und wenn die neuen Schulden nicht nach ideologischen, sozialistischen Methoden verteilt werden, das brauchen wir nicht, sondern ganz klar sagen, die Wirtschaft muss gestärkt werden, aber da sind wir ja im Augenblick nicht und ich habe jetzt zumindest nicht den Eindruck, dass eine Regierung, die sich ja nun Spinnefeind ist, ja, das ist ja, ja Hornberger Schießen, was wir erleben, das wird auch dann bis zur nächsten Bundestagswahl ja nicht besser werden. Jetzt sind wir bald im Wahlkampf, ja, nach den ostdeutschen Wahlen, da wird sowieso keiner mehr Mut haben, irgendwas anzufassen. Da haben wir wieder ein Jahr Lethargie und das können wir uns nicht erlauben. Und dann ist die Frage, wird das dann besser bei der nächsten Bundestagswahl? Ja, also naja, im Augenblick denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich im Schlaf gebracht, so hart will ich es nicht formulieren, aber deutsche Wirtschaftstugenden, da müssen wir zurückkommen, sonst haben wir verloren.
Ich finde es auch traurig, das ist meine Beobachtung jetzt aus meiner beruflichen Perspektive, dass viele Mittelständler einfach keine Lust mehr haben. Es ist schwer, gute, motivierte Arbeitskräfte zu finden, die Bürokratie und der Verwaltungsaufwand nimmt immer weiter zu. Und das ist richtig schlecht für die Rahmenbedingungen. Aber wie gesagt, das Fass machen wir jetzt mal heute nicht auf. Aber Sie haben dazu das Statement gesagt. Und ich glaube, dass wir uns als Investoren in Europa sitzend eben überlegen müssen, was sind denn dann die Nischen, die in Europa richtig erfolgreich sind und was gefällt uns hier? Und müssen uns, glaube ich, auch so ein bisschen davor bremsen, dass wir dann alles, was wir hier nicht in Europa investieren, sofort in die USA bringen. Und das wäre mein nächstes Thema. Auch da gibt es also eine gewisse Verschiebung. Wir haben jetzt aus ganz verschiedenen Gründen in den USA nochmal so gute 5 Quartale gesehen, in denen die großen glorreichen 7, manchmal waren es 6, manchmal 5 oder nur 4, den Aktienmarkt nach vorne getrieben haben. Wegen der ungleichgewichteten Indizes, wegen des kapitalgewichteten Übergewichts dieser großen Aktien, die einen extrem großen Einfluss darauf haben, was wir als Benchmarkmessung vornehmen. Diese Euphorie ist jetzt mal durch diese Carry-Trade-Rückabwicklung und dann durch die Erkenntnis, um Gottes Willen, der reale Nutzen von künstlicher Intelligenz ist vielleicht gar nicht so groß im Verhältnis zu dem, was man alles investiert hat in künstliche Intelligenz, auch ein bisschen abgeschmolzen. Erste Frage dazu, wenn es jetzt sozusagen eine Normalisierung des Einflusses dieser großen Unternehmen gibt auf die Benchmark-Indizes, also wenn diese extrem große Outperformance pausiert oder aufhört, was sind denn dann aus Ihrer Sicht die Felder in Europa, aber vor allem in den USA, die dann in den Vordergrund rücken? Also welche Unternehmen sind denn dann spannend? Welche Unternehmen, die vielleicht vorher so ein bisschen im Schatten dieser großen Entwicklung der Börsengiganten waren, kommen jetzt ans Tageslicht?
Also erstmal zu Hightech, da haben wir eine Value-Betrachtung oder Substanzbetrachtung. Das ist ähnlich wie, ich glaube, es war bei Aschenputtel, die Guten ins Depöschen, die schlechten dann ins Kröpfchen. Also die Hightech-Werte, die liefern, werden weiterhin gute Aussichten haben. Aber der Hype ist insofern vorbei, dass man sagt, alles, was nur nach Hightech riecht, wird gekauft. Das ist vorbei. Ja, aber diese Sonderkonjunktur, auch mit KI, die jetzt nicht überall schon Geld verdient, aber schon bei einigen Unternehmen Geld verdient, die vielleicht auch breiter aufgestellt sind, damit eben nicht nur von KI profitieren, dieser Trend geht dann weiter. So, aber wann ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist eben dann, wäre für mich eben das zyklische Element. Wenn wir davon ausgehen, dass mit Zinssenkungen in Hüben wie drüben die Konjunktur entfacht wird, wenn mit weiteren massiven Verschuldungen natürlich auch die Wirtschaft auf Vordermann gebracht werden soll, Reindustrialisierung in Amerika, dann sind wir dann in der sogenannten zweiten Reihe bei der Old Economy. Dann sind wir dann bei Russell 2000 und ich habe eben noch meine lange Zeitreihe angeschaut. Der Russell 2000 hat lange die Leitindizes outperformt, ja. Letzten Jahre nicht, ganz klar, weil die berühmten wunderbaren 7 dann da entscheidender waren. Aber warum sollte das nicht wiederkommen? Gerade Zinssenkungen sind ja für die kleineren Werte wichtig, die natürlich dann fremdfinanzierungsabhängig sind und insofern dann eben auch brillieren, wenn die Zinsen runtergehen. Und sie werden ja von beiden politischen Lagern dann unterstützt, weil klar ist, der Mittelstand soll gefördert werden, es wird mehr in Amerika investiert, es wird ja vieles dann an repatriiert an Auslandsinvestitionen, es soll in Amerika produziert werden, die würden dann profitieren. Und im zweiten Schritt, dann könnten auch bei uns die zyklischen Werte auch im MDAX zum Beispiel dann davon profitieren, weil die ja auch, wir haben es eben besprochen, ja immer weltweit stärker operativ tätig sind und die nehmen wir dann eben auch mit. Leider nicht bei uns, hier sind sie ja nicht mehr großartig tätig, aber sie wollen natürlich dann auch von den Töpfen, Fleischtöpfen in anderen Ländern profitieren. Das heißt, wir haben dann eine Ausfahrt, also wir haben einen Plan B neben dem Plan A der Hightech-Werte und das ist ja durchaus positiv. Sollen wir auch recht sein, ist ja nicht so, dass wir es nur auf Hightech festgelegt sind, aber Neumann, Hightech ausgewählt bleibt interessant, aber es kommt die andere Richtung, das sind die Werte der zweiten Reihe, konjunkturzyklischer Natur.
Zu dem, was Sie sagen, extrem spannend, vielen Dank. Noch 3 Zahlen, die ich gerade hier vor mir habe, nämlich der Russell 3000 Growth hat annualisiert in den letzten 10 Jahren pro Jahr 15,8% performt. Der Russell 3000 Value hat 16,1 über 10 Jahre annualisiert performt. Wahnsinn. Da muss man mit Private Equity mal sicher mitkommen als Limited Partner. Viel Spaß bei der Recherche. Der MDAX hat 10 Jahre annualisiert 4,9% performt. Jedes Jahr. Also da ist schon ein großer Unterschied und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Regionen Europa, Deutschland und die USA wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich sind und nicht nur, weil die MDAX so schlechte Manager hat.
Nein, das erklärt ein Exodus. Das erklärt ein Exodus und man möchte eben mit zum Gewinnerteam gehören und das Gewinnerteam sitzt offensichtlich im Team USA.
Ja. Und das vielleicht mal ein bisschen breiter auszuwälzen, es gibt ja eben in diesem Value-Bereich Unternehmen, die nicht so stark wachsen, die mit Schornsteinen, Zahnrädern, Realgütern, die produziert werden, die verkauft werden und vermarktet werden, ein ganz klassisches altes Geschäftsmodell verfolgen und die ja auch erfolgreich sind. Und von denen haben wir in Europa jede Menge, die aber auch nicht so richtig performen. Inwieweit sind denn aus Ihrer Sicht Unternehmen an den Börsen oder an den Aktienmärkten künftig aussichtsreich, die jetzt nicht so stark über das strukturelle Wachstum hinaus, über das volkswirtschaftliche Wachstum hinaus wachsen? Umsatzwachstumsraten bei den großen Tech-Unternehmen sind irgendwo zwischen 7, 8 bis zu 12% durchschnittlich die nächsten 5 Jahre. Also wirklich extrem gutes Wachstum. Wenn wir in den Value-Bereich kommen, dann sind wir quasi so im Bereich, naja, des Wachstums, der volkswirtschaftlichen Wachstumsrate 2 bis 3 mal bis 4% durchschnittlich die nächsten 5 Jahre. Dann wird oft eine hohe Dividende gezahlt. Aber eigentlich brauchen wir doch Unternehmen, die wachsen und die ein Geschäftsmodell haben, das man wirklich auch nach den nächsten 5 Jahren noch wirklich braucht und die Waren produzieren. Ich nenne jetzt mal beispielhaft Zigaretten oder andere Dinge, die dann vielleicht wirklich noch zukunftsträchtig sind und die der Gesellschaft nutzen.
Nun, da gibt es ja jede Menge, Herr Hammers, an Value-Werten, die der Gesellschaft nutzen. Die Welt wächst ja nicht nur über Hightech oder über KI. Die Welt wächst natürlich auch von der Infrastruktur, von Straßen, von Bildung, Infrastruktur ganz im Allgemeinen, die ja gerade in Entwicklungsländern noch aufgebaut werden muss und dabei ist auch massiv aufgebaut zu werden. Davon können natürlich auch europäische Unternehmen bestens profitieren. Also es bringt ja nun nichts. Ich habe immer das Bild im Kopf von vor vielen Jahren, auch vor 10, 15 Jahren, ein Esel in Indien, wo die Laptops draufgebaut wurden. Was nutzt mir Laptops, wenn ich im Grunde genommen keine vernünftige Infrastruktur habe, Transportwege? Also wenn das kommt, hat natürlich dann auch sicherlich der europäische zyklische Komplex da Potenzial weiter mitzustoßen. Und Sie haben eben ja erwähnt, die Wertperformance im MDAX in den letzten Jahren nicht positiv war, aber ich möchte auch erwähnen, dass der MDAX ja den DAX bis 2019 jahrelang kräftig outperformt hat. Ja. Also wenn die Weltwirtschaft läuft und wenn wir da uns positionieren können, dann kommt das eben auch den MDAX-Werten durchaus zugute. Deshalb hier nochmal mein Interesse für die zweite deutsche Reihe. Definitiv. Also da habe ich jetzt keine große Sorge. Ob mehr geraucht wird, das können wir hier nicht diskutieren. Ob mehr Alkohol getrunken wird, Spirituosen, auch Edelspirituosen, das muss jedem selbst überlassen bleiben. Aber es gibt ansonsten auch jede Menge Möglichkeiten, im Value-Bereich, im zyklischen Bereich, Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, in der Weiterentwicklung, Zulieferbereich, ja, so viele Möglichkeiten, die auch genutzt werden, ja, wenn die Wirtschaft etwas anspringt, dass dann wieder läuft. Ich habe gerade gehört, dass auch die deutsche Industrie sehr viel stärker in Indien jetzt sich niederlässt, dass sie teilweise Investitionen aus China abzieht, dann Indien dann verfragt, das machen andere ja auch. Also da kann man schon profitieren. Und Indien ist wirklich ein, müsste fast sagen, das gelobte Land für Infrastrukturmaßnahmen. Und das werden die Inder nicht nur mit eigenen Firmen machen, das machen sie auch mit Fremden.
Und nach wie vor einer der teuersten Aktienmärkte der Welt, weil die schon gut gelaufen sind, haben auch andere schon erkannt, vor uns leider. Aber wenn man sich sozusagen international diversifizieren möchte, neben Europa, und was Sie gerade beschrieben haben, ist ja ein eindeutiges Plädoyer für aktives Portfolio-Management. Ja, für einen nicht nur bloßen Verlass auf irgendwelche Indizes, auf ETFs, die dann starre Indexgewichtungen abbilden, sondern für ein intellektuelles Beschäftigen mit Kapitalmärkten. Deswegen machen wir das ja auch beruflich. Das ist sehr erfüllend und es macht Spaß und erzählt etwas über die Gesellschaft. Und genau so, glaube ich, fährt jeder Anleger gut, der sich genau Gedanken darüber macht, welche Unternehmen von welchen Trends profitieren und landet dann auch in der zweiten und dritten Reihe in Deutschland, in Europa und dann auch vielleicht in den USA. Und darüber hinaus, Herr Halber, dann auch internationaler, abgesehen von USA und Europa, in Ländern wie vielleicht Indien und was darüber hinaus? Die große Frage ist für europäische Investoren, ich habe es ja schon mal im Gespräch gesagt, ist, wenn wir Europa nicht so sehr mögen oder sagen, da gibt es aktuell strukturell zu viele Schwächen, also gehe ich mit dem Rest in die USA, ist vielleicht auch keine gute Idee und keine richtige Streuung. Zumal die USA sich weiter verschulden. Man kann sich überlegen, was das für ein US-Dollar heißt, vielleicht auch für das AAA-Rating, das die amerikanischen Staatsanleihen noch genießen. Dann muss ich mich ja irgendwohin weiter diversifizieren, dann in den bösen globalen Süden. Und Sie haben Indien genannt als ein Land, mit dem wir neutral oder gut sind. Welche anderen Diversifikationswege gibt es denn, wenn China nicht in Frage kommt?
Ja, also ganz kurz zwei Sätze noch zur Verschuldung Amerikas. Gut, ja, sie verschulden sich, aber andere machen es ja genauso. Ja, also von daher, wenn der eine im Schmuddelanzug kommt, der andere auch, dann fällt der Dreck sozusagen nicht auf. Also und ich nochmal sehr wichtig zu erkennen, dass die BRIC-Staaten ja nicht zusammenhalten und hier keine Alternativwährung, die sich automatisch anbietet. Ja, also damit kann Amerika diese Rolle als Weltleiterin, wie ich finde, noch viele Jahre dann auch ausüben. Ja, dann natürlich Diversifikation. Ich bin nach wie vor ein Freund von Indien. Ja, der Markt ist teuer. Machen wir uns bitte nichts vor. Das ist auch ein gewisser Hype, eine Euphorie drin, aber er entwickelt sich. Und auch wenn Herr Modi ja die Wahl nicht so klar gewonnen hat, es gibt eine sehr klare wirtschaftsfreundliche Tendenz. China ist es nicht. Allein schon, weil es Planwirtschaft ist, allein schon, weil wir keine Informationen bekommen, die wichtig sind, allein schon, weil es Investieren relativ schwierig ist, die Wirtschaft schlecht ist, ja, und einfach Sozialismus ja vieles auch kaputt macht und nicht bereit ist, darüber nachzudenken. Die Inder versuchen ja auch, und das ist sehr wichtig zu erkennen, ihren Finanzmarkt attraktiv für westliche Anleger zu machen, ja, also versuchen, westliche Standards auch zu adaptieren, und das ist unheimlich wichtig. Dann kann man mal über auch Südamerika sehr deutlich nachdenken. Die Brasilianer, sie schwanken in letzter Zeit viel, aber nun gut, wenn eben dann diese rosa Welle, wie es so heißt, dieser sozialistische Welle dann doch nicht so zuschlägt, dann kann man da auch mal sicherlich punktuell oder Mexiko, da gibt es ja auch die rosa Welle, aber sie erkennen ja wohl mittlerweile, dass sie Geschäfte mit Amerika machen können, und das ist auch der alte Trick der Amerikaner oder der Trick generell, naja, passt mal auf, wir investieren mehr in Mexiko, ja, dann arbeiten wir mehr zusammen, dann haben wir beide was davon, weil Mexiko natürlich auch als Standort relativ günstig ist. Das hilft natürlich dann auch. Ja, also von daher ist Südamerika, Asien, die Südkoreaner, die Thailand, auch Indonesien, ja, und Japan, gut, müssen wir mal abwarten, was sich da, ist kein Entwicklungsland, ist mir schon klar, aber was sich da tut, aber die werden sicherlich nicht dafür sorgen, dass der Yen durch die Decke geht, die Zinsen zu stark angehoben werden, das wird das Land kaputt machen. Also von daher gibt es Möglichkeiten abseits Europas und USA.
Und Sie haben Japan genannt, habe ich auch in ganz vielen diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten abgebildet gesehen. Da war das Narrativ, dass die Japaner sich durch Unternehmensreformen gerade entflechten, so wie wir in den 90ern aus der Deutschland- bzw. jetzt der Japan AG heraus und sich viele börsennotierte Unternehmen in Japan zum ersten Mal englischsprachige Investor Relations Manager anstellen, die dann bewusst auf die Suche gehen nach internationalen Investoren, weil es nicht nur eben japanische Investoren sein sollen. Und das kann ja sozusagen mehr Scheinwerferlicht auf den japanischen Aktienmarkt lenken. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das am Ende des Tages bewährt. Aus meiner Sicht eine ganz spannende Entwicklung. Wir haben jetzt bei heute im Nikkei so gute 13,7% plus. Es waren dann schon mal so an die 19%. Gleichzeitig haben wir jetzt nur noch knappe 4,7% über den Yen seit Jahresanfang verloren. Auch das war mal deutlich mehr. Also bei der Balance, wie stark verliert die Währung, wie gut entwickelt sich der Aktienmarkt im Zuge einer solchen Reform, da muss man sicherlich genau hinschauen und sich das anschauen. Aber auch da kann man, glaube ich, dann viel von lernen.
Ja, und Japaner haben ja lange Zeit eben die Angst gehabt, die Chinesen, die überrollen alles. Jetzt sehen sie Schwäche Chinas und wollen da rein und auch profitieren, sind in jedem Freihandelsabkommen in Asien mit dabei, und was sie sehr klar und sehr positiv natürlich berichtet haben, ja, man macht sich frei, man liberalisiert sich, ja, und das ist natürlich auch sehr positiv, also diese eindeutig nur japanische Sichtweise, japanische Kultur bei Unternehmen, die bricht auf, das ist sehr positiv.
Ja. Sehr gut. Und bei all diesen guten Nachrichten, Herr Halver, möchte ich Ihnen die Erholungseffekte aus Ihrem schönen Urlaub nicht nehmen, aber ich möchte Ihr Lieblingsthema anschneiden, Nachhaltigkeit. Davon höre ich und sehe ich in der letzten Zeit gar nichts. Also ich weiß das und nehme sehr wohl wahr, institutionelle Investoren halten sich daran, haben Vorgaben, haben Gremien, die ihnen Nachhaltigkeitskriterien aufgeben. Aber der Rest der Börsenwelt, Single-Family-Offices, Familien, Privatanleger, all diejenigen, die sich sozusagen außerhalb dieser regulatorischen Grenzen befinden, versuchen sich da gerade eher frei zu schwimmen und zweifeln halt doch immer wieder auch die Systematik an, mit der wir Nachhaltigkeit bemessen und beurteilen. Jetzt kommen Sie aus den USA. Da ist das Thema manchmal stärker, manchmal weniger im Fokus. Was Donald Trump mit seinen Ölunternehmen vorhat, hat er klar gesagt. Er möchte weiter fördern, nach Öl bohren, und das reduziert dann den CO2-Ausstoß des Planeten. Dieser Ausstoß steigt ja Jahr um Jahr immer weiter, bis zu Peak Oil irgendwann in den 40ern oder 50ern. Das wird dem Ganzen auch nicht förderlich sein. Wie ist denn Ihr aktueller Blick auf das Thema Nachhaltigkeit?
Gut, also Nachhaltigkeit ist grundsätzlich wichtig, aber man muss, glaube ich, geopolitisch klar feststellen, die Welt will wachsen. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit für die meisten Länder, Sie haben Amerika erwähnt, ja, nicht unbedingt, spielt nicht die erste Rolle. Wenn man sieht, was in New York, ich bin an einem McDonald's-Geschäft hinten vorbeigelaufen, da lagen bis oben, ja, bis zum Dach, Müllsäcke, ja, von Plastikmüll, von Bechern und so weiter. Also da ist, glaube ich, Amerika nicht annähernd so weit wie wir. Aber wie gesagt, es geht um das Wachstum und Nachhaltigkeit. Braucht natürlich auch die politische Unterstützung, indem man klar sagt, was ist denn jetzt nachhaltig? Wenn in Europa immer noch die Diskussion ist, die Atomenergie, ist das nachhaltig oder ist es nur die alternative Energie? Wir haben halt keine klare Meinung. Das ist schwierig. Man kann zwar Vorgaben machen, man kann Regularien machen, aber es muss auch ein sauberer Schliff sein und ganz klar sein, was die Politik will. Und das ist in Europa oft nicht zu erkennen. Und gerade wenn dann nochmal, wenn bei uns die Wirtschaft in Europa nicht so gut läuft, ja, dann lässt man die Nachhaltigkeit natürlich gerne mal etwas schleifen. Und wenn ich mal jetzt mal hier schaue, wie sich die Wertentwicklung ist von alternativen Energien, naja, hurra, schreien muss man da nicht unbedingt, ja. Auch das ist klar. Es geht also wieder um klare Tendenzen, und wenn die klare politische Tendenz da nicht erfolgt, dann wird es die Nachhaltigkeit schwierig haben. Ja, und wir haben ja gerade in Deutschland ja einiges, auch mit Heizungsgesetz und so weiter, ja auch Bewegungen gehabt, die nicht klar waren, wo man Leute auch verunsichert hat. Und Verunsicherung ist immer negativ.
Und vielleicht auch eine Politik, die Menschen nicht einbezieht und letzten Endes einfach nur darüber informiert, dass es jetzt Änderungen gibt. Auch darüber kann man lange sprechen, und ich glaube, auch daraus sollte man unbedingt lernen. Denn irgendwo müssen wir den Planeten ja retten. Und meine größte Sorge ist, und das wäre sozusagen mein letztes Abschlussthema, dass wir aus geopolitischen Gründen als Weltgemeinschaft es nicht schaffen, konzertiert Maßnahmen zu treffen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Und das wäre natürlich fatal, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, wenn jeder versucht, so in seinen eigenen Kreis hineinzukommunizieren, dass man selbst das Richtige macht oder dass es sich gar nicht lohnt, weil andere Länder viel größer und viel schmutziger sind als man selbst. Und damit sind wir quasi bei der Geopolitik und bei der Nicht-Zusammenarbeit auf dieser Ebene. Wir haben aktuell, ohne dass es an den Börsen für große Irritationen sorgt, ein Eindringen ukrainischer Gruppen nach Russland. Wir haben Eskalationen gesehen, die im Nahen Osten Bombenanschläge und gezielte Tötungen quasi auf Seiten des globalen Südens, ich mache es mal ganz, ganz einfach, stattgefunden haben. Da ging sozusagen die nächste Eskalationsstufe von der westlichen Seite aus. Wie gesagt, was ich jetzt beschreibe, ist sehr, sehr vereinfacht. Vorher war es immer so, dass die Eskalation von der anderen Seite angestoßen worden ist. Und die Befürchtung ist ja, was antwortet jetzt sozusagen die russische Seite, wie antwortet der Iran? Das sind ja zwei Dinge, die sozusagen wie Damoklesschwerter über der Welt hängen, auch über der Frage, jetzt haben wir in diesen Sommermonaten dünne Umsätze und Geopolitik kann manchmal länger schmerzen, manchmal kürzer. Aber wie schätzen Sie das Risiko ein, dass wir da jetzt nochmal in so eine Eskalation reinkommen, weil das ja schon in beiden genannten Fällen zwei neue, ich sag mal, Eskalationsstufen sind, die eigentlich so, die wir eigentlich so gar nicht gebrauchen können, um das mal ganz klar zu sagen.
Ja, also im Russland, der Ukraine-Konflikt, würde ein Trump-Präsident werden, er würde es relativ beenden zu Lasten der Ukraine. Davon bin ich überzeugt. Was Frau Harris davor hat, das ist mir noch nicht ganz klar. Da hat sie sich noch nicht großartig geäußert, aber ich glaube auch, die Amerikaner wollen da, das soll beendet werden. Die Amerikaner wollen ihre militärischen Operationen weltweit weiter runterfahren. Das ist in Amerika mittlerweile auch dann Common Sense, bring the boys back home, ja, also man will da nicht mehr so stark sein. Was den Nahen Osten angeht, ja, dieser Konflikt Israel, arabische Welt, der wird nicht gelöst, da bin ich fest und überzeugt, das wird schwierig werden, aber es gibt einen wichtigen Partner, den haben Sie eben erwähnt, Saudi-Arabien, die haben so großes Interesse daran, dass sie eben Peak nach Peak Oil oder die denken ja an die Kahn, die denken ja nicht nur in Wahlperioden, dass sie trotzdem weiterhin wohlhabend sind und wollen ihren Industriestandort aufmöbeln. Da will man keine Konfliktregion haben, dann investiert man doch nämlich nicht. Also werden die sehr stark darauf drängen, unten Ruhe reinzubringen. Das machen sie übrigens auch auf Geheiß der Amerikaner, ja, die ihnen ja immer schon gesagt haben, wenn ihr unten aufräumt, ja, oder die Ruhe einigermaßen beibehaltet, dann werden die auch geopolitisch aufgewertet. Und das ist positiv. Also dann hat man quasi einen Statthalter vor Ort, ja, Pontius Pilatus hätte ich fast gesagt, um dann zu sagen, wir sorgen dafür, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Aber das Problem grundsätzlich zu lösen, das sehe ich nicht. Das wäre Utopie. Aber ich glaube, ein Flächenbrand lässt sich damit grundsätzlich verhindern. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass die Chinesen ja und Russen, ja, das läuft auch nicht reibungslos, dass man schon Möglichkeiten hat, einen Konflikt insofern einzudämmen, dass man sagt, wir haben keinen Frieden, dann Ukraine-Russland, aber wir haben einen Waffenstillstand. Und wo einfach dann mal Schluss ist, indem man beiden Seiten etwas gibt. Also die Amerikaner sagen, den Russen, pass mal auf, wir holen dich aus dieser erzwungenen Liebe zu China raus. Wir öffnen dir langfristig wieder ein Tor Richtung Westen, ja, damit du mit uns auch wieder Geschäfte machen kannst. Und das habe ich letztes Mal auch schon besprochen. Den Amerikanern geht es ja nicht um die Ukraine an sich. Ukraine ist für viele Amerikaner kein Thema. Den Amerikanern, auch der Politik, geht es darum, wie können wir unseren Erzfeind, unseren Erzrivalen China klein halten. Und da müssen das eine Maßnahme auch, die Russen rauszuholen aus der chinesischen Umklammerung, ja, damit die Chinesen dann wieder noch schwächer werden. Und das ist ganz klare Strategie. Und deshalb wird man versuchen, mit Russland einen, wie ich finde, unter Trump schmutzigen Deal zu machen. Einen sehr schmutzigen Deal, aber so ist Politik.
Bis vor zwei Sätzen würde ich sagen, das war eines Ihrer schönsten, friedlichsten Schlussworte, die Sie je im großen Bild genannt haben. Jetzt sind Sie dann wieder mehr Realpolitiker geworden. Aber Halver, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese vielen Einschätzungen. Es wird richtig spannend sein zu sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Und ich freue mich darauf, das in etwa 3 Monaten wieder mit Ihnen zu diskutieren. Und wünsche Ihnen jetzt weiterhin gute Akklimatisation in Europa. Hoffentlich treffen Sie nicht auf viele Funklöcher, Stromausfälle und andere Dinge, die Sie dann stark enttäuschen. Oder Warteschlangen oder falls Sie irgendwas beantragen müssen bei Ihren örtlichen Behörden. Und das dauert dann 18 Wochen. Das wünsche ich Ihnen alles nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Spätsommer und freue mich sehr darauf, wenn wir wahrscheinlich genau diese Themen dann in 3 Monaten nochmal erörtern.
Ja, mein Motto ist immer als Rheinländer, et hätten wir Joti Jange, was frei besetzt heißt, machen wir das Beste raus, was machbar ist. Eine andere Chance haben wir ja gar nicht. Und damit kommt man ganz gut über die Runden.
In diesem Sinne, Dankeschön.
Dankeschön fürs Interview. Herzlichen Dank.
Alles Gute.